ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Fürs Erste. 75 Jahre ARD.
Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Deutschland in Trümmern und brauchte einen Neuanfang. Im Westen entstand eine Demokratie und auch der erste unabhängige Rundfunk, die ARD, also die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte frei, objektiv und unabhängig sein. Klingt gut, aber man hat das längst vergessen. Vielen Politikern war das damals ein Dorn im Auge. Anna Magel über die Anfänge der ARD vor 75 Jahren.
Deutschland im Jahr 1950. Der Krieg ist verloren, das Land liegt in Trümmern und wird geteilt. Die Alliierten haben das Kommando und schaffen eine neue Ordnung, auch in der Medienlandschaft, erklärt Hans Sarkowitsch, Leiter der Historischen Kommission der ARD.
Ja, in der sowjetischen Besatzungszone war es so, dass wieder ein Staatsrundfunk eingeführt wurde nach dem Krieg. Das wollten die Westalliierten nicht. Die Westalliierten wollten auch nicht den Rundfunk der Weimarer Republik, wo die Politiker das Sagen hatten und Zensur ausübten. Und sie wollten auch nicht den NS-Rundfunk, der rein der Propaganda diente. Da Privatfunk ausfiel, weil Deutschland einfach zerstört war, überlegte man sich, das britische Modell zu nehmen, die BBC als öffentlich-rechtliche Anstalt.
Ähnlich wie die BBC in Großbritannien soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland informieren, bilden und unterhalten. Viele deutsche Politiker, darunter auch Konrad Adenauer, fordern stattdessen einen Staatsfunk. Doch daraus wird nichts. Am 9. Juni 1950 gründen 6 Rundfunkanstalten die ARD. Sie wollen zusammenarbeiten, aber auch unabhängig bleiben. So Hans Sarkowitsch, Leiter der Historischen Kommission der ARD.
Das heißt, die Rundfunkanstalten blieben selbstständig, arbeiteten aber für große Projekte wie zum Beispiel das kommende deutsche Fernsehen zusammen.
Fernseher sind Anfang der 50er Jahre noch Luxus. Die Tagesschausendungen können also nur wenige sehen. Denn 1952 sind zwar 10 Millionen Radios registriert, aber nur wenige tausend besitzen ein Fernsehgerät. Im Zuge des Wirtschaftswunders ändert sich das. Immer mehr Menschen in Westdeutschland können sich einen Fernseher leisten. Und die ARD wächst schnell und wird auch immer mutiger. In den 60ern entstehen kritische Politmagazine wie Panorama.
Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen.
Die Medien beginnen, die Politik zu kontrollieren und den Mächtigen auf die Finger zu klopfen. Genau dieses Ziel hatte der britische Journalist und Mitbegründer der ARD, Hugh Green.
Ich wusste, wie verhängnisvoll die Rolle der Parteien im Rundfunk in der Weimarer Zeit war. Ich kannte auch die Situation in England, wo Parteien keine Rolle spielten. Aber ich war fest entschlossen, so weit wie möglich den Einfluss der Parteien aus dem Rundfunk auszuschließen.
Das ist nicht ganz gelungen. In den Aufsichtsgremien, also im Rundfunkrat und Verwaltungsrat, sind viele Politiker vertreten. Dennoch ist die ARD eines der wenigen Rundfunksysteme weltweit, das weitgehend seine Unabhängigkeit bewahren konnte. Auch nach 75 Jahren.
Warum gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland? Für eine Antwort muss man auf Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg schauen. Nach der Kapitulation 1945 berichteten zunächst nur Rundfunkprogramme der Alliierten. Den Deutschen war das nicht erlaubt. Man wollte auf gar keinen Fall einen Staatsrundfunk wie in der Weimarer Republik, der den Nationalsozialisten ja die völlige Gleichschaltung der Medien zu einer Propagandamaschine ermöglicht hatte. Nach und nach übergaben die Alliierten dann den Rundfunk in deutsche Hände. Ziel war es, durch freie und unabhängige Berichterstattung zum Aufbau einer demokratischen Öffentlichkeit beizutragen. 6 westdeutsche Landesrundfunkanstalten entstanden und 1950 gründete sich die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland mit dem späteren Kürzel ARD. 75 Jahre also ist die ARD nun alt und wir feiern das mit einer heute beginnenden Aktionswoche im Fernsehen, im Radio und natürlich online. Und deshalb ist auch der Intendant des Hessischen Rundfunks und derzeitige Vorsitzende der ARD ins Studio gekommen, Florian Hager. Was ist für Sie der schönste Grund, 75 Jahre ARD zu feiern?
Der Grund ist natürlich, mit dem Publikum zusammen zurückzublicken. Und ich glaube, wenn man auch die 75 Jahre nicht komplett erlebt hat, jeder hat so ein bisschen seine Momente im Fernsehen, im Radio. Und das gemeinsam nochmal aufleben zu lassen und auch zu spüren, wie wichtig dann am Ende auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die ARD für das Entstehen der Gesellschaft, der demokratischen Gesellschaft in Deutschland war, das ist was, was man gemeinsam mit dem Publikum feiern muss.
In 75 Jahren hat sich natürlich viel geändert. Das Fernsehen spielte anfangs kaum eine Rolle. Da war das Radio das Massenmedium. Heute hat die ARD auch viele digitale Angebote im Programm mit Podcasts und der Mediathek. Was ist denn absehbar? Wohin entwickelt sich der Medienkonsum und damit wohin entwickelt sich die ARD?
Spannende Frage. Und der Medienkonsum oder die Mediennutzung entwickelt sich unglaublich rasant. Ne? Sie haben es gesagt, mit Radio haben wir angefangen. Dann kam Fernsehen hinzu und das ist dann schon eine gewisse Weile auch stabil geblieben. Klar gab es dann auch immer mal Farbfernsehen, aber dass Menschen gemeinsam Sendungen nutzen und danach auch darüber reden und auch gemeinsame Momente haben, das war lange Zeit unglaublich wichtig. Mit dem Aufkommen der digitalen Plattformen, Mediathek, Sie haben es angesprochen, aber auch mit Social Media findet es immer vereinzelter statt und findet eben nicht mehr auf unseren Plattformen statt. Und jetzt stehen wir vor der nächsten großen Revolution. Eigentlich stehen wir schon mittendrin mit KI, dass wir gar nicht mehr warten, sondern Fragen stellen können an Agenten, an Systeme, die dann auch nicht mehr ganz klar sind, woher die Antwort haben, aber die Antwort eben so schnell liefern, dass wir sie dann auch nutzen werden.
KI wird viel verändern. Politisch und finanziell steht die ARD aber erstmal unter Druck. Es muss gespart werden. Die Erhöhung der Rundfunkbeiträge ist umstritten. Politiker, vor allem aus dem rechten und rechtsextremen Bereich, nennen die ARD und andere Medien Mainstream-Medien oder Staatsfunk und behaupten damit, dass nicht vielfältig und unvoreingenommen berichtet würde. Und die Frage muss ja auch erlaubt sein, ob der Rundfunkbeitrag, den man ja zahlen muss, auch sinnvoll eingesetzt wird. Wie geht die ARD damit um?
Na, erstmal, dass wir das ernst nehmen und Sie haben alle Punkte erwähnt, da waren ja viele Punkte jetzt dabei, Kritik an Inhalten, Kritik an der Finanzierung. Ja, das ist richtig, die Menschen da draußen haben ein Anrecht darauf, dass das angemessen finanziert ist, aber eben, dass wir mit dem Geld auch dann auch sinnvoll umgehen. Und die Idee dieses Beitrags war ursprünglich ja mal, selbst wenn ich es nicht nutze, ist mir das so wichtig, dass ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Mhm. Und sowas in der Zeit, wo ich eigentlich gewohnt bin, entweder alles umsonst zu bekommen oder eben nur dafür zu bezahlen, für das, was ich nutze, ist es unglaublich schwierig. Das heißt, wir gehen damit sehr kritisch um. Uns ist völlig bewusst, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass wir unendlich mehr Geld kriegen, sondern dass das Geld, das wir haben, reichen muss und dass wir uns da umstellen müssen. Bei all dem, was teurer wird, betrifft uns ja genauso. Aber inhaltlich sind wir weiter der Meinung, dass wir ein möglichst vielfältiges Angebot brauchen. Ja, das ist auch richtig. Viele Angebote heißt nicht gleich Vielfalt, aber die Chance dadurch, dass wir so dezentral aufgestellt sind, föderal aufgestellt sind, dass es die Basis ist, dass auch Pluralität, Meinungspluralität abgebildet werden kann. Die ist wichtig für uns, die werden wir auch immer verteidigen und dann müssen wir selbstkritisch mit uns umgehen, ob wir das auch einlösen.
Die ersten Radiosender wurden ja gegründet, um zum Aufbau einer demokratischen Öffentlichkeit beizutragen. Nun haben wir eine demokratische Gesellschaftsordnung und längst nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der zur Meinungsbildung beiträgt. Wie positioniert sich denn da der öffentlich-rechtliche?
Auch das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also wir waren, glaube ich, in der Anfangszeit, gerade in der Nachkriegszeit, waren wir unglaublich wichtig, gerade die ARD. Aber das Mediensystem in Deutschland ist eben nicht nur die ARD, das ist nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern ein unglaublich gutes, starkes Verlagswesen und auch das duale Rundfunksystem mit den privaten Rundfunkanbietern. Und das hat uns lange Jahre davor bewahrt, Verhältnisse wie in Amerika oder auch wie in Italien oder in anderen europäischen Ländern auch hier zu haben. Und jetzt geht es darum zu überlegen, wie wir gemeinsam diese Medienvielfalt auch in eine digitale Welt transformieren können. Wir sind ein wichtiger Teil davon, ja, aber nicht der einzige Teil. Und genau die Frage, die müssen wir uns jetzt stellen, wenn wir sehen, welche Bedrohungen in Anführungsstrichen für unsere Informationsfreiheit, für unsere demokratische Kultur, auch Informationskultur aus Amerika oder aus anderen Ländern auf uns einschwappen. Von daher, da geht es nochmal ganz klar darum zu schauen, wie können wir das stärken und wie können wir es ins Digitale gemeinsam überführen.
In 75 Jahren werden wir beide nicht mehr Radio hören oder auf einen Bildschirm schauen, das ist mal sicher. Glauben Sie, dass die ARD nochmal 75 Jahre Bestand haben wird?
Na, das ist natürlich mein Antrieb. Die letzten 75 Jahre waren wir extrem wichtig und relevant. Wir haben verstanden, dass wir uns verändern müssen aus eigenen Stücken, sodass wir eben die nächsten 75 Jahre genauso relevant sind. Und ich glaube, mit all dem, was wir aufzubieten haben, sind wir ein ganz wichtiges Element für die Weiterentwicklung der demokratischen Kultur. Und deswegen ja, ich glaube daran, dass wir in den nächsten 75 Jahren genauso wichtig sind.
Das Kinderprogramm der ARD hat viele Generationen geprägt. Vom ersten Sandmännchen bis hin zu legendären Figuren wie der Maus oder auch Pumuckl. Zum Jubiläum zeigt uns der Film 75 Jahre ARD, wie sich das Programm im Laufe der Jahre verändert hat. Der Film nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte der ARD und natürlich auch ihres Kinderfernsehens. Anna Magel gibt uns da einen Vorgeschmack.
Und? Guten Tag auch für euch da zu Hause.
Guten Tag, Tante.
Ihr wollt wissen, was wir hier machen? Ja, wir falten Kraniche.
Kinderstunde mit Ilse Olbrich. Schon seit den 1920er Jahren moderiert die Psychologin Ilse Olbrich eine Kindersendung im Hörfunk. Darin wird vorgelesen, gesungen, gespielt. Dieses Programm setzt Olbrich in der ARD einfach im Fernsehen fort. Später entwickelt sie mit der Puppenbauerin Johanna Schüppel eine Figur, die Kindern gute Nachtgeschichten mitbringt. Die Idee des Sandmännchens ist in der Welt. Davon erfährt aber auch das Ostfernsehen und entwickelt auf Anweisung von oben ein eigenes Sandmännchen.
Sandmann, lieber Sandmann, hab du nicht solche...
30 Jahre lang treten Ost- und West-Sandmännchen in Konkurrenz. Noch vor der Wende 1989 wird die Produktion des Westsandmanns eingestellt. Das Ostsandmännchen übersteht die Wiedervereinigung und ist mit mehr als 22.000 Sendungen die am häufigsten gezeigte Fernsehserie der Welt. Ein weiteres Juwel des ARD-Kinderprogramms, die Augsburger Puppenkiste.
Ich bin ein Drache. Puh, puh.
Das freut mich sehr. Ich bin ein Lukas.
Und ich bin ein Jim.
Gut gebrüllt, Löwe.
Ende der 60er Jahre herrschte Aufbruchsstimmung, auch im Kinderprogramm. Ilse Olbrich geht in Rente, bekommt das Bundesverdienstkreuz und Schluss mit Märchenwelt, raus in die Wirklichkeit, ab in die Sesamstraße. Zottelige, anarchische Monster, die in einer Mülltonne leben. Das ist zu viel für den Bayerischen Rundfunk. Der boykottiert die Sendung und bringt dafür das feuerrote Spielmobil. Aber das Herz der Kinder schlägt weiter für die Sesamstraße. Und dann kommt sie, die Sendung mit der Maus. Die Mausfilme zeigen Kindern bislang verschlossene Orte und erklären, wie Alltagsgegenstände funktionieren. In den 1970er und 80er Jahren sorgen aufwendige fiktionale Serien für Unterhaltung, wie zum Beispiel Meister Eder und sein Pumuckl. Als die privaten Sender aufkommen, verschwindet das Kinderfernsehen weitgehend aus dem ersten. Stattdessen gibt es Kika, den Kinderkanal. Heute aber sitzen Kinder nicht mehr zu bestimmten Sendezeiten brav vor dem Fernseher. Sie wählen ihr eigenes Programm aus Streamingdiensten oder YouTube. Und das geht auch rund um die Uhr.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
ARD, das steht für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Und diese ARD, zu der natürlich auch der Hessische Rundfunk gehört, feiert in diesem Jahr nun 75-jähriges Bestehen. In 75 Jahren hat sich viel verändert. Alles fing mit Radio an, dann kam das Fernsehen dazu und seit einigen Jahren nun das Online-Angebot. Für Veränderungen braucht es Reformen und die ARD steckt mittendrin in diesem Reformprozess. Um die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hatte sich auch der sogenannte Zukunftsrat der Rundfunkkommission der Länder Gedanken gemacht, der seinen Abschlussbericht schon Anfang letzten Jahres vorgelegt hatte. Und eines ihrer Mitglieder war Maria Exner. Sie ist außerdem Gründungsintendantin von Publix, einem Haus für Journalismus und Öffentlichkeit in Berlin. Ich habe Frau Exner heute Morgen gefragt, schauen wir zunächst auf den Status quo. Erfüllt die ARD in ihrem 75. Jahr ihre Erwartungen an einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Teilweise. Also einerseits gibt es natürlich wirklich täglich viel exzellentes Programm. Informativ, schnell, verlässlich, so wie die Tagesschau oder die Tagesschau-App. Natürlich auch viel Unterhaltsames und Inspirierendes. Aber ich finde, die ARD reagiert zu schleppend auf die großen gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen. Und sie denkt sich selbst immer noch viel zu sehr als linearer Anbieter von Inhalten, ne, der über Fernsehen, über Radio ausstrahlt, anstatt sich eigentlich als unverzichtbare digitale Infrastruktur zu verstehen. Und ich würde mir wünschen, dass die ARD sich zum 75. Geburtstag selbst ein klares Zielbild schenkt, nämlich Relevanz im Leben aller Menschen in Deutschland.
Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht ganz konkret, um sich zukunftsfit zu machen?
Also ich glaube, dass die Ideen für gute Inhalte und für zukunftsträchtige Formate eigentlich nicht der Knackpunkt sind. Ich glaube, daran mangelt es im System nicht. Ich glaube, was Innovation wirklich verhindert, ist eben ein etwas träge gewordener institutioneller Rahmen. Also diese föderale Struktur, ne, die Anstalten, Sie sagten selber, der HR ist eine von vielen, braucht neue Entscheidungsprozesse, flachere Hierarchien, Raum für Experimentierfreude. Und das haben wir ja auch im Zukunftsratsbericht wirklich betont, dass wir glauben, dass es einerseits eine neue Führungskultur, aber eben auch vor allen Dingen überhaupt Strukturen braucht, in denen im digitalen Zeitalter so ein großes, komplexes Medienhaus wirklich auch schnell strategische Entscheidungen treffen kann. Und das ist leider auch durch den Reformstaatsvertrag von Ende letzten Jahren so in der Art im Moment nicht gegeben.
Nun steht die ARD politisch und finanziell unter Druck. Mit dem Beitrag ist man ja begrenzt einfach. Und das sieht auch nicht so aus, als ob da in den nächsten Jahren viel mehr Geld fließen würde. Im Gegenteil. Dann wird die ARD wahrscheinlich so in die Enge gedrängt werden, dass sie irgendwann doch diese Strukturen schaffen muss. In welcher Zeit? Was sagen Sie, wie schnell muss es gehen?
Na, ich glaube eigentlich, dass jetzt ja noch Zeit ist zu handeln. Also was die neue Regierung macht, wissen wir nicht. Aber die Regierung, die auch, wo die Medienkommission auch den Zukunftsratsbericht angelegt hat, waren ja totale Unterstützer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und haben die Bedeutung, die er für die Demokratie in Deutschland hat, für die Information, auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft total betont und hat eigentlich angeregt zu sagen, wir brauchen einen größeren Wurf. Und ich finde, auf dieser Unterstützung, ich weiß, die Intendantinnen und Intendanten mögen das manchmal anders wahrnehmen, muss man eigentlich jetzt bauen und handeln. Und ich finde nochmal, vieles von dem, was die ARD im Alltag zu langsam macht, liegt schon in ihrem eigenen Einflussbereich. Ja? Und man muss in den Zeiten, wo politische Institutionen, demokratische Institutionen, insbesondere von Rechtspopulisten angegriffen werden, selber vor die Welle kommen. Und ich glaube, da braucht es ganz entschiedenes Handeln und durchaus auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch einfordern, dass ihre Ideen auch umgesetzt werden und nicht in bürokratischen Strukturen zermahlen werden.
Es sind viele Ideen da, es sind viele kompetente Mitarbeiter da, aber natürlich schafft sich niemand gerne selbst ab. Das gilt natürlich auch für den Kreis der vielen Intendanten, die die ARD hat. Ist denn diese große Gruppe, die die ARD momentan führt, diesen Riesentanker, ist die das richtige Gremium, um in die Zukunft zu schauen?
Wir haben ja im Zukunftsratsbericht vorgeschlagen, eine ARD-Anstalt zu gründen, was nicht gemeint war als ein neues Haus bauen und da Tausende von Mitarbeitern reinsetzen, sondern zu sagen, wir glauben, es braucht neben den Intendantinnen und Intendanten, die in den verschiedenen Anstalten in den Bundesländern für ihre HR, RBB, NDR zuständig sind und dort inhaltlich und organisatorisch führen, braucht es eine Gruppe, die eben in der ARD-Anstalt, so haben wir das genannt, wirklich eine strategische Gesamtsteuerung des nationalen Programms vor allen Dingen ermöglicht. Ja? Wir haben das Konzept organisierte Regionalität genannt. Mhm. Ich muss sagen, auch ein Jahr später, jetzt ist der Zukunftsratsbericht ein Jahr alt, halte ich das schon für den richtigen Ansatz.
Vor 75 Jahren, das war also im Jahr 1950, da hat Deutschland noch ganz anders getickt. Erstens gab es da zwei Teile, die Bundesrepublik und die DDR. Und diese beiden Staaten waren ja auch noch ganz jung. Und auch die Gesellschaft funktionierte ohne Internet und viele andere Errungenschaften der vergangenen Jahre. Was es aber ab da gab, war die ARD. Das heißt ja ganz genau Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Weil Rundfunk Ländersache war und ist, haben sich die sechs Sender, die es damals schon gab, zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen. Da gehörte übrigens der Hessische Rundfunk mit dazu. Seitdem hat sich vieles verändert. Manches ist aber auch gleich geblieben. Ob Olympia, Fußball-EM oder WM, Sport ist in der 75-jährigen Geschichte der ARD ein ganz eigenes Kapitel. Eine Geschichte, die genauso bewegt und spannungsvoll war wie die von vielen Wettkämpfen und Meisterschaften. Thorsten Schweinhardt, der schaut jetzt auf einige Highlights der ARD-Sportberichterstattung. Das ist schon ein weites Feld, bei dem es eben nicht nur um Fußball geht, aber er beginnt jetzt erstmal damit.
Flughafen Frankfurt am 29. Juni 1959. Begeisterte Fußballfans empfangen die Spieler von Eintracht Frankfurt, die gerade deutscher Meister geworden sind. Für die ARD mit dabei ist HR-Sportreporter Erwin Dittberner.
Lieber Alfred Pfaff, es war ein schweres Spiel und ein schönes Spiel, aber ich glaube, Sie haben verdient gewonnen, ja?
Ja, wir haben verdient, nehme ich auch an, dass wir verdient gewonnen haben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir wieder hier sind.
Sport bewegt, verbindet und sorgt für Unterhaltung. Deshalb hat die Live-Sportberichterstattung für die ARD von Anfang an einen hohen Stellenwert. Bereits in den 50er Jahren zeigt das erste deutsche Fernsehen so unterschiedliche Sportarten wie Eiskunstlauf, Querfeldeinradfahren und Boxen.
Mit einer Schwellung unter dem linken Auge geht Neuhaus in die vierte Runde. Und jetzt bricht der schwarze Tornado über ihn herein.
Fernsehen ist zu dieser Zeit aber noch Luxus. Die Deutschen der Wirtschaftswunderjahre fiebern am Radio mit. Vor allem bei ihrer Lieblingssportart, Fußball. Es waren nicht zuletzt die legendären Radioreporter, die dem Spiel mit der Lederkugel seinen unverwechselbaren Klang und Charme verliehen haben, erinnert HR-Sportreporterin Martina Knief. Fußballspiele live im Radio zu kommentieren, ist für sie eine Leidenschaft.
Der Fußball ist auch durch das Radio groß geworden. Wir erinnern uns nur an Rahn müsste schießen, Rahn schießt, Tor,
Rahn schießt, Tor.
Doch auch im Fernsehen kommen Fußballfans bald voll auf ihre Kosten. 1961 startet in der ARD die Mutter aller Sportsendungen, die Sportschau. Die erste Sendung, moderiert von Ernst Huberti, berichtet über Frauenhandball, Rudern und Reitsport. Fußball steht noch nicht im Mittelpunkt. Die Bundesliga war zu dieser Zeit noch gar nicht gegründet. Heute sind EM- und WM-Spiele die beliebtesten TV-Events der ARD. Millionen Fans erleben am Bildschirm Live-Sternstunden mit, wie das entscheidende Tor der Deutschen im WM-Endspiel 2014 gegen Argentinien.
Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Aber auch das Radio bringt einen nach wie vor ganz nah ran ans Spiel. Eine feste Institution ist die Bundesliga-Live-Konferenz am Samstagnachmittag. Die reißt sogar Leute mit, die mit Fußball sonst nichts am Hut haben, beobachtet HR-Fußballreporterin Martina Knief.
Das Hin und Her zwischen den Stadien, das Gerufe, Tor, nein, Abseits zählt nicht, Videoeinsatz, ach, doch ein Tor.
Eine der legendärsten Konferenzen bleibt für Martina die Reportage zum Bundesliga-Abstiegskampf 1999. Die letzten etwa 15 Minuten werden zum Nervenkrimi, der auch gestandene Fußballreporter wie Dirk Schmidt und Günter Koch an ihre Grenzen bringt.
Der Club taumelt, der Club hängt am Abgrund.
Tor! Tor für Rostock! Majak, der eingewechselte Majak macht ein Kopfballtor.
Tor in Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen.
Tor! Tor! Für die Frankfurter Eintracht 5:1. Herrje, welche Leistung!
Wenn Martina Knief nicht gerade bei Fußballspielen mitfiebert, genießt sie besonders gerne die langen Wintersportwochenenden in der ARD.
Von morgens 9 bis abends 18 Uhr der ganze Wintersport frei Haus geliefert mit diesen wunderschönen Bildern.
Sport ist aber nicht nur Spaß und Nervenkitzel. Ebenso wichtig ist für Martina Knief die kritische Sportberichterstattung.
Beispielsweise über Doping, beispielsweise über Korruption im Sport oder auch über den Turnskandal, der sich über Deutschland gelegt hat.
Die Nachfrage nach den Sportinhalten der ARD nimmt seit Jahren deutlich zu. Das gilt für Livestreams von der Tour de France oder Olympia genauso wie für hintergründige Dokus, die auch die Schattenseiten der Sportwelt nicht ausblenden.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.